Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Jakobus, Jakobus Kapitel 1. Heute am ersten Sonntag im September möchte ich gemeinsam mit euch in das wunderbare Studium des Jakobusbriefes einsteigen. Und als erstes will ich den allerersten Vers mit uns gemeinsam lesen, dann werde ich beten. Und dann einiges übergreifend über den Brief als solches sagen und dann auf einige Merkmale uns aufmerksam machen, etwas zum Jakobus sagen, zu den Menschen sagen, an die der Brief gerichtet ist und so weiter. Lasst uns gemeinsam den ersten Vers gemeinsam lesen. Ja? Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme in der Zerstreuung. Freude zuvor. Soweit zunächst einmal der Text. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und wie wahr ist das? Wir erleben das tagtäglich, dass dein Wort uns genau die Schritte, die wir tun müssen in unserem Leben, erleuchtet, sodass wir sicheren Fußes treten können. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort, das wir in unseren Händen haben, unsere Bibel. Und gerade jetzt oder vorausschauend in das, was uns erwartet durch das Studium des Jakobusbriefes, wolltest du uns selbst die Herzen aufschließen, wolltest du selbst durch den Heiligen Geist uns dein Wort lehren. Danke, dass wir die Möglichkeit dazu noch haben. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Lass mich ganz am Anfang etwas sagen. Vielleicht wart ihr erstaunt, ich zu lesen oder zu hören, dass ich in meiner Übersetzung gelesen habe, Freude zuvor. Ja? Bei euch ist es wahrscheinlich nicht so, sondern bei euch steht Gruß zuvor. Oder in manchen Übersetzungen steht einfach nur Gruß. Und das ist eigentlich das Richtige. Da wird nur ein Wort im Griechischen gebraucht, Gruß. Und es erstaunt mich eigentlich zu lesen, dass hier in meiner Übersetzung Freude zuvor gesagt wird. Nicht, dass das verkehrt ist, aber ich denke immer wieder an das, was die Heilige Schrift uns sagt, dass demjenigen, der etwas zu der Schrift hinzufügt, also der hat eigentlich nichts Gutes zu erfahren. So, mich wundert es, ob das einfach nur ein Beitrag des Übersetzers gewesen ist oder ob es andere Manuskripte gibt, wo tatsächlich Freude zuvor gesagt wird, aber normalerweise oder eigentlich, und das in den meisten Übersetzungen ist es so, dass nur ein Wort gebraucht wird und das ist Gruß. Er grüßt die Angeschriebenen. Nun, wenn wir den Jakobusbrief lesen, und das habt ihr auch gemerkt, er unterscheidet sich doch von all den anderen Briefen, die wir so kennen, die aus der Hand des Apostel Paulus zum Beispiel gekommen sind, oder ich müsste es eigentlich anders sagen, die sind durch die Hand des Apostel Paulus oder eines für den Paulus benannten Schreibers, oder Paulus hat einen Schreiber gehabt, er hat ihm diktiert, und der Schreiber hat es niedergeschrieben, aber wir verstehen, dass Gott schlussendlich durch den Heiligen Geist über seine Hand, über Paulus gehalten hat, sodass diese Dinge, die aufgeschrieben werden, tatsächlich Gottes Wort ist. Und es ist interessant zu sehen, dass der Jakobusbrief eben sich doch unterscheidet von den anderen Briefen. Jakobusbrief ist kein Lehrbrief. Es wird uns nicht viel an christlicher Lehre, an christlicher Doktrin mitgeteilt. Und die Bibellehrer sagen uns, dass neben dem Philemonbrief der Jakobusbrief der Brief ist, der am wenigsten die biblische Lehre enthält. Und wir hören das und denken, okay, in Ordnung, was wird denn erwähnt, ja, wenn nicht die biblische Lehre? Das ist eine gute Frage. Ich bin froh, dass ihr diese Frage gestellt habt und hier ist die Antwort. Es geht in diesem Brief des Jakobus eigentlich mehr darum, wie man das, was man als christliche Lehre verstanden hat und angenommen hat, nun praktisch als ein Nachfolger Jesu Christi auslebt. Und ich denke, wir verstehen das sehr, sehr gut. Die biblische Lehre ist wichtig. Doktrin ist wichtig, absolut wichtig. Manche sagen heute in den Gemeinden, die Doktrin, die Lehre, die teilt die Christenheit. Die echte Lehre teilt die Christenheit nicht, ja? Sondern das Verständnis der Menschen zu der Lehre teilt die Christenheit, aber nicht die Lehre als solches. So die biblische Lehre, die biblische Doktrin ist wichtig, aber das praktische Ausleben, das Tun dessen, was wir als Wahrheit verstanden haben, ist genauso wichtig. Ich möchte eine Illustration dazu erzählen. In meiner Ausbildung als Automechaniker in Deutschland musste ich neben der praktischen Arbeit in einer Werkstatt immer wieder die Berufsschule besuchen. Ja, ich habe 3 Wochen gearbeitet in der Werkstatt und dann musste ich für 1 Woche oder 2 Wochen manchmal zum Blockunterricht dann in die Berufsschule, wo ich dann die Theorie des Ganzen lernen musste. Ich habe Metalllehre gehabt, Einführung in die Elektrik und. Ich habe gelernt, wie verschiedene Teile, wie das Bremssystem funktioniert, alles Mögliche. Ich musste technische Zeichnungen anfertigen, ja, wie so ein Ingenieur. Ich weiß nicht, wofür das gut war, aber ich musste das lernen. Und ich muss dazu sagen, ich bin gerne zur Berufsschule gegangen, unter anderem deshalb, weil der Nachmittag dann frei war. Aber nicht nur deshalb, sondern mir ist die Theorie sehr leicht gefallen. Ja? Die praktische Seite meiner Ausbildung war eine ganz andere Geschichte. Die Praxis ist mir nicht so leicht gefallen. Und ich kann mich erinnern, dass ich war eigentlich der Beste der Klasse. Stellt euch mal vor, zu einem Zeitpunkt in meinem Leben war ich der Beste. Und das war in der Berufsschule. Naja, als Bester der Klasse haben die mir einen Preis gegeben, ein Buch. Ja. Ich hätte wahrscheinlich mich mehr über Currywurst mit Pommes gefreut als über ein Buch zu der Zeit. Aber wie, ist egal. Ja. So, ich war sehr gut in der Theorie. Dann aber in der Abschlussprüfung, wenn es darum ging, zu schweißen und Motor auseinanderzunehmen und, da bin ich fast durchgefallen. Ja. Warum bin ich durchgefallen? Wisst ihr, ich wusste die Theorie, wie man schweißt. Ich wusste, welche Gase zusammenkommen müssen, was geschieht, wenn da geschweißt wird und, welche Metalle wie viel Temperatur vertragen können. Das wusste ich alles theoretisch. Aber dann musste ich bei der Abschlussprüfung wirklich schweißen. Und ich konnte das nicht, weil ich in der Werkstatt nie geschweißt habe. Und ich bin fast durchgerasselt. Ja? Theorie, christliche Doktrin, christliche Lehre ist sehr, sehr wichtig. Aber die Praxis, das Ausleben der christlichen Doktrin, das ist etwas ganz, ganz anderes. Aber das sind eben die 2 Seiten derselben Medaille, würde ich sagen, des christlichen Lebens in der Nachfolge. Ja? Das, was wir mit dem Kopf verstanden haben, das muss in unsere Füße, in unsere Hände, ja, runterrutschen. Und dann müssen wir das, was wir verstanden haben, auch ausleben, ganz praktisch in unserem Leben. Und leider ist es so, und ich weiß nicht, ob das nur in Nordamerika so ist mit vielen Christen, manche sind wirklich sehr gut in dem Verständnis der Bibel. Sie können wunderbar argumentieren für verschiedene theologische Ansichten. Ja, ich staune. Aber wenn man sich das praktische Leben dieser Menschen anschaut, ist es ein Chaos. Ja? Und da sieht man, das ist ein Unterschied. Theorie und Praxis, aber das gehört eben zusammen. So, und das, was wir als Wahrheit erkannt haben und wir verstehen, Die Heilige Schrift, das ist die Wahrheit Gottes. Das ist die Offenbarung Gottes an uns Menschen. Dann müssen wir das auch, was wir als Wahrheit verstanden haben, ausleben, praktisch ausleben. Und wisst ihr, wenn man das kontinuierlich macht, dann bekommt man auch Übung darin. Genauso mit dem Schweißen. Ich hätte irgendwann mal anfangen müssen zu schweißen und die ersten Versuche wären bestimmt fehlgegangen. Aber dann, nach und nach, wäre es besser geworden. Mit Sicherheit. Nun, Theorie und Praxis, ja, das sind zwei Seiten einer Medaille, und der Medaille des christlichen Lebens in der Nachfolge Jesu Christi. Und wenn wir in den Brief des Jakobus schauen, dann sehen wir auch deshalb, dass der Schlüsselvers dieses Briefes, wir diesen Schlüsselvers in Jakobus 2, Vers 17 finden. Wir kennen diesen Vers sehr gut, und Schlüsselvers meint, dass in einer kurzen Aussage, in einer bündigen Aussage, das zusammenfassend uns weitergegeben wird, was das Hauptthema des Briefes ist. Jakobus 2, Vers 17 sagt, ihr kennt diesen Vers alle, so ist es auch mit unserem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich was? Tot. Das ist der Schlüsselvers des Jakobusbriefes. Wenn der Glaube keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Und sag mir bitte, wofür ist ein toter Glaube gut? Für die Hölle. Für die Hölle ist er gut genug. Und genau das wollen wir nicht. Ja? Wir wollen keinen toten Glauben haben. Wir wollen einen lebendigen Glauben haben. Und genau das ist der Schwerpunkt dieses Briefes, die christliche Praxis, das Ausleben der Wahrheit. Ja? Und wie wichtig es ist, das, denke ich, wissen wir. Ein guter Vergleich ist vielleicht ein Ruderboot mit zwei Rudern. Ja? Wenn man nur mit einem Ruder kräftig rudert, dann dreht man sich im Kreis. Wenn man beide gebraucht, um weiterzukommen, Theorie und Praxis, ja, dann kommt man weiter. Und genauso ist das, wie gesagt, mit der christlichen Lehre und dem praktischen Ausleben derselben. Beides ist notwendig in diesem christlichen Glauben. Und der Verfasser des Jakobusbriefes, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, konzentriert sich aber nun auf das Tun der Lehre, ja, auf das Ausleben der Lehre. Auf das Ausleben dessen, was wir als Christen als Wahrheit erkannt haben. Und wir werden gemeinsam sehen, wie praktisch und wie herausfordernd eigentlich der Jakobusbrief ist. Und die Tatsache ist, dass wir in den 108 Versen, so der Jakobusbrief besteht aus 108 Versen, stellt euch mal vor, 54 Verse haben, genau die Hälfte, die in einer Befehlsform stehen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ja? Exakt die Hälfte des Briefes ist ein Befehl, oder man kann sagen, ein Befehl nach dem anderen, wo uns gesagt wird, tu das, tu jenes, tu dies oder tu das nicht. Es ist so, als würde ein Lehrmeister neben uns als Lehrlingen stehen und uns ganz klare Befehle geben für das, was wir tun müssen. Wir können das mögen oder gut finden oder nicht, das spielt keine Rolle. Und wir verstehen das. Wenn es das Wort Gottes ist und wenn es in Befehlsform steht, dann ist es ein Befehl an uns, wenn wir Jesus Christus unser Leben anvertraut haben. Diese Befehle sind Gottes Wort an uns. Es ist von daher natürlich, ja, sehr gut zu wissen, was diese Befehle sind, ja. Es ist gut zu wissen, dass es das Wort Gottes ist, und es ist gut, wenn wir diesen Befehlen gehorchen. Lass mich noch diese Frage ganz kurz beantworten, wer eigentlich dieser Jakobus ist, der diesen Brief verfasst. Es gibt eigentlich fünf Männer in dem Neuen Testament, manche Bibellehrer sagen 7, aber ich bleibe mal bei 5, im Neuen Testament, die diesen Namen Jakobus tragen oder getragen haben. So einen Jakobus haben wir zum Beispiel kennengelernt vor Mittwoch vor zwei Wochen, als wir von dem Jakobus gelernt haben, der umgebracht worden ist durch den Herodes. Ja, erinnert ihr euch? Apostelgeschichte 12. So, welcher von diesen 5 Jakobussen war es gewesen, der diesen Brief verfasst hat? Die meisten Bibellehrer sind sicher, dass dieser Jakobus, der den Brief verfasst hat, den wir gemeinsam studieren wollen, niemand anders gewesen ist als der Halbbruder des Herrn Jesus. Und von ihm lesen wir zum Beispiel in Matthäus 13, 55, wo Folgendes gesagt wird, und wir erinnern uns an die Geschichte: Jesus kommt zurück nach Nazareth, predigt, und die Menschen sind erstaunt, hörend, was dieser Jesus, den sie eigentlich als den Sohn des Zimmermanns kennen oder den Sohn der Maria kennen, wie wunderbar er predigt. Ja? Und das ist, was sie dann sagen in ihrer Verwunderung. Sie sagen: Ist dieser nicht des Zimmermanns Sohn? Heißt nicht seine Mutter Maria? Und dann wird gesagt: Und seine Brüder Jakobus, Joses und Simon und Judas. So, dieser Jakobus war der Halbbruder des Herrn Jesus. Von diesem Jakobus, dem Halbbruder des Herrn Jesus, wird auch gesagt in der Heiligen Schrift, dass er für die längste Zeit gar nicht an Jesus geglaubt hat. Johannes 7, Vers 5 steht geschrieben: Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Ebenso auch Jakobus. Und erst nach der Auferstehung des Herrn Jesus wurde dieser Jakobus gläubig, als der auferstandene Herr ihm begegnet ist. 1. Korinther 15, Vers 7 versichert uns: Danach erschien er, Jesus, als der Auferstandene, dem Jakobus und hierauf oder nachher sämtlichen Aposteln. Und von diesem Jakobus, dem Halbbruder des Herrn Jesus, wird auch gesagt, dass er einer der Leiter, oder eigentlich wird das Wort Säulen gebraucht, der ersten Gemeinde in Jerusalem wurde. Galater 2, Vers 9 schreibt Paulus Folgendes: Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas, wer war Kephas? Petrus und Johannes, die für Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter den Juden oder unter der Beschneidung wirkten. Und wir merken auch in dieser Aussage hier in Galater 2, dass Jakobus zuerst genannt wird. Jakobus wird zuerst genannt, noch vor Petrus und noch vor Johannes. Und wir verstehen, der Erstgenannte ist immer der Prominenteste. Die Kirchengeschichte erzählt uns außerdem, dass Jakobus den Beinamen der Gerechte hatte. Und das aus diesem Grund, weil er sich durch einen heiligen Lebensstil ausgezeichnet hat. Hier ist ein Zeugnis des Kirchenvaters Eusebius über Jakobus, als dieser den Richtern vorgeführt worden ist und die Juden sich gegen Jakobus dann auch ausgesprochen haben. Aber sie waren nicht in der Lage, das Zeugnis des Mannes länger zu ertragen, der aufgrund der hervorragenden asketischen Tugend und der Frömmigkeit, die er in seinem Leben an den Tag legte, jetzt hört mal genau hin, von allen, also nicht nur von den Gläubigen, sondern von allen, als der gerechteste Mensch angesehen wurde. Also als der gerechteste Mensch seiner Zeit angesehen wurde. Und es wird ebenso von den Kirchenvätern berichtet, dass die Haut auf den Knien des Jakobus voller Hornhaut gewesen ist, weil er dafür bekannt war, Stunden im Gebet auf seinen Knien zu verbringen. Und wir hören diese Information und sagen: Das ist ja schön und gut, aber Wenn dieser Jakobus der Gerechte, der Halbbruder des Herrn Jesu war und als Verfasser dieses Briefes dann auch ist, warum ist es, dass er sich hier in dem Grußvers des Briefes als Knecht oder eigentlich Sklave Gottes und des Herrn Jesus bezeichnet und nicht als sein Halbbruder? Hätte es nicht mehr Aufmerksamkeit erregt, bei den Lesern des Briefes zu hören, dass der Verfasser des Briefes der Halbbruder des Herrn Jesus ist und nicht sein Sklave? Und übrigens, und das sage ich nur nebenbei, Judas, der andere Halbbruder des Herrn Jesus, der auch einen Brief verfasst hat, nämlich den Judasbrief, hat sich genauso vorgestellt. Judas 1, Judas, Knecht Jesu Christi, Sklave Jesu Christi, Bruder des Jakobus. So, warum ist es wohl, dass Jakobus als Halbbruder des Herrn Jesus sich selbst als ein Sklave desselben bezeichnet? Und die Antwort ist diese. Ihr Lieben, Jakobus begegnet dem auferstandenen Jesus Christus, hat sehr wohl erkannt, dass auch wenn Jesus sein Halbbruder ist, war er doch mehr als das. Er hat es erkannt. Als der Auferstandene hat Jesus sich als Gottes Sohn, als der Messias erwiesen. Und als solcher war Jesus dem Fleisch nach, ja, er war der Halbbruder des Jakobus, aber dem Geiste nach, der geistlichen Realität nach, war er sein Herr und sein Gott. Und das wollte Jakobus betonen. Und deshalb sagte er, ich bin ein Sklave dieses Herrn Jesus. Und als Sklave damaligen Zeit, wir verstehen, die haben keine Rechte gehabt. Die haben überhaupt keine Rechte gehabt. Und genauso hat Jakobus sich selbst gesehen. Sein Leben gehörte nicht ihm selbst, sondern Jesus Christus, seinem Herrn und Gott. Und wisst ihr, mit uns ist es ähnlich. Es ist wahr, dass Jesus uns seine Freunde nennt. Johannes 15, Vers 15. Das ist, was Jesus sagt. Aber für uns ist Jesus mehr als das. Für uns ist Jesus Christus unser Herr und unser Gott. Schaut einmal bitte in den Text. Ich möchte ein ganz kurzes Wort zu den Empfängern des Briefes etwas sagen. Es steht geschrieben, Jakobus grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Es ist ohne Zweifel so, dass hier von solchen Juden die Rede ist, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, heute nennen wir sie messianische Juden, und die dann aber außerhalb des Landes Israel gelebt haben. Und diese schreibt also Jakobus in seinem Brief an. Und wir sagen, naja, dann gilt es ja für sie, aber doch nicht für uns. Das ist nicht ganz richtig. Wir verstehen, dass diese Worte, die wir in dem Jakobusbrief lesen, Gottes Wort ist. Dass sich nicht nur an die gläubigen Juden richtet, sondern auch an Menschen, die nicht aus dem Judentum stammen, so wie wir. Ich meine, ich denke, die meisten kommen von uns nicht aus dem Judentum, aber doch, die ihr Leben Jesus Christus als ihrem Herrn anvertraut haben. Wir verstehen, dass diese Dinge, die wir gemeinsam studieren und lesen werden, Gottes Wort, Gottes Befehle an uns sind. Und ich freue mich. Ich freue mich, mit euch gemeinsam diesen Brief studieren zu können, diese Befehle, die manchmal nicht sehr einfach sind, nicht sehr einfach zu verstehen und vor allem auch auszuleben. Und trotzdem, ja, wenn die Heilige Schrift uns das so weitergibt, als ein Befehl Gottes, und wir werden das auch in der nächsten Lektion, so der Herr will und wir leben, sehen, wenn es darum geht, sich zu freuen über die Anfechtungen. Ja, so ein ganz klares Befehl. Und wir fragen uns, na, wie ist das möglich? Aber ihr Lieben, wenn die Bibel das, wenn das heilige Wort Gottes hier an dieser Stelle uns das so sagt als Befehl, dann bedeutet das für uns, oder sollten wir es verstehen, dass es möglich ist, genauso zu leben. Genauso wie die Bibel das sagt. Aber weil es eine Herausforderung ist, weil es ein Befehl Gottes ist, dann wissen wir, dass die meisten von uns genau darin so ein bisschen auch einen Beistand brauchen, und zwar den Beistand des Heiligen Geistes. Genauso zu leben, wie es hier gesagt wird. Ja. So, ich freue mich, gemeinsam mit euch über diesen Brief nachzudenken, diesen Brief zu studieren und auch die Befehle Gottes an uns, dass wir uns sie vergegenwärtigen. Und ich bete und hoffe, dass wir diese Dinge, die wir gemeinsam entdecken werden, dass es für uns nicht nur eine Offenbarung ist, eine neue Offenbarung ist, sondern dass wir tatsächlich auch praktisch diese Dinge ausleben werden. Und ja, dass das ein Segen sein muss, wird, das verstehen wir. Wenn man Gott gehorsam ist, wird man automatisch auch den Segen Gottes erleben. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.